Ein guter Gesprächseinstieg gibt dir die Richtung für dein Gespräch vor. Und hier stellt sich die Frage, Lust oder Frust? Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und auch diesmal haben wir einen Podcast aus der Reihe unseres Kurses, die Champion-Schmiede, Exzellenz im Vertrieb, einfach besser verkaufen, wird wieder geführt vom Kim. Das heißt für mich wieder eine ganz spannende Folge, dahingehend, dass ich gar nicht so richtig weiß, was der Kim wieder vorbereitet hat. Darum herzlich willkommen, Kim. Und ich habe das ja mittlerweile gelernt. Ich übergebe das Ruder gleich an dich.
Ja, vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge heute zu dem Thema Gesprächseinstieg oder wie wir es ja auch gerne nennen, das Thema Resonanz schaffen. Und was steckt denn für dich hinter diesem Thema Resonanz schaffen, Tarek?
Wie ich es von dir gewohnt bin, gleich mal so eine richtig dicke Frage am Anfang. Was steckt da alles dahinter? Also eine ganze Menge. Ich glaube, gerade so wie du in ein Gespräch einsteigst. Kundinnen und Kunden haben nach meinem Dafürhalten haben so eine Erwartungshaltung. Was kann ich erwarten jetzt von meinem Gegenüber? Und die entscheiden sich natürlich relativ schnell. Ist es ein Dampfplauderer, eine Dampfplaudererin? Kommt der schnell auf den Punkt? Wird da lang um heißen Brei gelabert? Was ist denn das so? Da geht es ja darum, hier auf der einen Seite mal Sympathie aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und auch das Gespräch in eine gewisse Richtung zu lenken. Und eben auch abzustecken, wie lange wird denn dieses Gespräch, komme ich überhaupt zu meinem Punkt? Weil da gibt's ja viele Theorien, was man so am Anfang machen soll oder was man lassen soll. Und ich erlebe das halt oft oder habe in vielen Feldbegleitungen auch erlebt, wie sowas richtig schiefgehen kann.
Wenn du jetzt gerade schon ansprichst, also es geht vor allem darum, auch Sympathie und Vertrauen aufzubauen. Es gibt ja auch diesen wunderbaren Spruch, Menschen kaufen bei Menschen. Was heißt denn das für dich und was ist vielleicht auch so ein Unterschied? Sympathie, Vertrauen wird ja oft auch gemeinsam verwendet. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, also es gibt ja viele Handlungsempfehlungen. So steig einfach in ein Gespräch ein, mach mal Smalltalk. Mhm. Und wir bilden ja auch viele Quereinsteiger oder auch Anfänger oder sehr junge Menschen im Vertrieb aus. Und ich finde so richtig gut gemachter Smalltalk, das ist gar nicht so trivial. Und dann wird den Leuten gesagt, lob doch irgendwas. Find ein gemeinsames Hobby. Finde irgendwelche Gemeinsamkeiten. Und natürlich sind Gemeinsamkeiten machen einen sympathisch. Klar. Wenn sie halt echt sind. Also so das, mein Lieblingsbeispiel ist dieses typische Bild an der Wand, das dann so gelobt wird. So, Mensch, Sie haben da ein schönes Bild an der Wand. Und dann sagt der Kunde, ach toll, Sie interessieren sich für Kunst. Ja, voll. Ja, für welche Epoche denn so? Und dann habe ich halt keine Ahnung von Kunst und kann da nichts zu sagen. Ich könnte das natürlich sehr charmant machen und sagen, ja, was heißt für Kunst interessieren? Ich mag einfach schöne Dinge und dieses Bild hat mich total angesprochen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich es schlecht ausdrücke. Ich finde einfach die Farben cool. Was müsste ich denn von dem Bild wissen? Weil wenn jemand mir diese Frage stellt, ist er ja interessiert. Und viel besser ist es ja, wenn jemand über seine Leidenschaft sprechen darf, als wenn ich ihm da irgendeinen erzähle. Also ich finde, ich lerne immer ganz viel in solchen Geschichten von meinen Kundinnen und Kunden. Also ich glaube, die Haltung neugierig sein ist gut. Und gleichzeitig auch zu respektieren, dass manch einer gar nicht so sehr über sein Privates mit mir sprechen mag. Ja, es gibt ja Menschen, die mögen einfach keinen Smalltalk. Und es gibt Menschen, die können keinen Smalltalk. Die schlimmste Kombination ist, wenn jemand, der Smalltalk nicht mag, auf jemanden trifft, der es nicht kann und denkt, er muss, weil er es so gelernt hat. Das ist ganz schön eklig. Ich erinnere mich da an eine Situation. Das war jemand, der hat immer ganz, also so ganz üblen Smalltalk gemacht. Also entweder hat er über das Wetter geredet oder er hat wirklich, bis der Arzt kommt, die Einrichtung gelobt. War ein Privatkundengeschäft. Ich erinnere mich noch dran, weil es hat mich echt, ich musste mir wirklich Lachen verkneifen, weil ich habe dann in dieser Feldbegleitung, da gibt es ja diese Bordsteinkonferenz, danach gibt es so Feedback. Ich habe erzählt, ja, vielleicht können wir den Smalltalk auch ein bisschen reduzieren, weil der hat immer sehr, sehr viel Raum eingenommen und war nicht wirklich nützlich. Und dann sind wir zu einem Kunden reingekommen und der so, Mensch, schöne Wohngegend, tolle Wohnung, tolle Einrichtung, schöner Schnitt. Und er hat total viel, also er hat gar nicht aufgehört. Und du hast dem Gegenüber angesehen, dem Kunden, dem Potenziellen, den hat das so ein bisschen genervt. Irgendwann sagt er, sagen Sie mal, wollen Sie mal eine Bude hier kaufen? Oder sind Sie wegen was anderem hier? Und das hat dann so dieses Gespräch so aus dem Tritt gebracht. Ich musste dann tatsächlich eingreifen, um das noch irgendwie in eine Richtung zu lenken. Das war jetzt zum Beispiel jemand, der offensichtlich kein so großes Interesse an Smalltalk hatte. Und ich sag immer, das darf gerne vom Kunden, von der Kundin ausgehen, das Thema Smalltalk. Und gleichzeitig, manche sagen, ja, wenn ich dann mit meinem Kunden Smalltalk mache, das ist so das Allerwichtigste. Nee, das Allerwichtigste ist, dass dein Gegenüber merkt, du bist vorbereitet. Es geht heute um wen? Genau, um den potenziellen Kunden, die potenzielle Kundin, also um mein Gegenüber. Der oder diejenige steht im Mittelpunkt. Und das schafft eben sehr, sehr viel Vertrauen. Und das finden die Menschen auch meistens sympathisch, wenn sie merken, da ist jemand vorbereitet, es geht um mich, es geht um meine Bedürfnisse und meine Belange. Wenn dann jemand gerne über sein Hobby sprechen möchte oder es da eine Connection gibt, die auch wirklich wahr ist. Also was bringt es mir, wenn ich als Verkäufer plötzlich Fan von 20 Fußballvereinen bin, keine Ahnung von Fußball habe und irgendwann durcheinander bringe, bei welchem Verein ich Fan bin, bei welchem Kunden. Und dann gibt es auch noch ein paar No-Gos im Smalltalk für mich, die eben nicht angesprochen werden sollten, die da aus meiner Sicht auch nicht hingehören.
Was sind denn No-Gos für dich?
Also so typische No-Go ist Politik, Religion, Sexualität und gegebenenfalls auch mal Fußball. Ich hatte schon Leute, die sind so richtig über den Fußballverein in Streit geraten. Ja. Dich interessieren ja immer so Anekdoten. Also ich musste mal bei einer Feldbegleitung durch den Regen stapfen, weil wir haben beim Kunden wirklich direkt vor der Tür geparkt, war mega, sind dann gleich rein und er so, ist das euer Auto da mit dem komischen Aufkleber? Ich weiß noch nicht mehr, welcher Fußballverein das war. Er mochte ihn auf jeden Fall nicht. Dann sagt er, sowas steht bei mir nicht auf dem Hof. Dann mussten wir wieder rausfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich dann rein auch zum Kunden oder denke ich, der ist ja völlig gaga? Aber gut, der Verkäufer wollte dann rein und dann mussten wir halt durch den Regen da durchstapfen. Dann denke ich mir immer, ja, muss das denn sein? Ist natürlich auch ein albernes Verhalten vom Gegenüber, klar. Muss man so sehen. Aber da merke ich einfach, warum muss ich es mir so schwer machen? Also gerade als Verkäufer, Verkäuferin, warum muss ich so Themen rein transportieren? Die Kunden machen sie ja sowieso schon. Ja, es ist ja manchmal gar nicht so einfach, aus manchen Themen wieder rauszukommen. Ich meine, mit meinem Namen Tarik Abolela, da habe ich manchmal das Gefühl, ich bin Migrationsexperte Nummer 1 und muss dann mich plötzlich im Verkaufsgesprächen für Dinge rechtfertigen oder werde auf Dinge angesprochen, wo ich dann denke, okay, ist das ihr Thema? Das lernt man dann auch, wie man da charmant rauskommt. Ja, da wurden mir auch schon ganz wilde Geschichten von meinen Teilnehmenden erzählt, wo ich denke, huiuiuiui. Und dann sage ich immer eins, also ich sage, würde dann, wenn du sowas machen würdest mit mir, würde ich sagen, Sie, Herr Nessel, Sie haben ja recht, wir haben gerade eine anspruchsvolle Situation. Und ich bin von einer Sache überzeugt, ich glaube, wir beide kriegen das heute nicht gelöst. Was halten Sie davon, wenn wir heute auf Thema XY fokussieren, weil da haben wir beide was davon.
Also den Fokus dann auch wieder auf das Verkaufsgespräch und auf das Positive lenken und weg von Themen, wo wir jetzt nicht wirklich weiterkommen. Oder eher dann schlechte Stimmung auch entsteht.
Ja, es gibt natürlich Themen, wenn es dann um Menschenrechte und so weiter geht, wo ich dann eine ganz klare Haltung habe. Mhm. Das kann ich jetzt leicht sagen. Ich muss mich in meinem Unternehmen mir selber gegenüber rechtfertigen. Mhm. Und es gibt dann auch Leute, wenn ich merke, die verfolgen eine gewisse Gesinnung oder sind da sehr krass drauf, dann distanziere ich mich da auch. Also sobald es menschenverachtend wird, ist bei mir eine Grenze erreicht, die auch nicht überschritten werden darf. Mhm. Und da positioniere ich mich dann auch sehr, sehr klar. Mhm. Und bei allen anderen Themen in so eine Diskussion reinzugehen, das mache ich in meinem privaten Leben, das muss ich jetzt nicht mit dem Kunden diskutieren. Da gab es ja während der Pandemie so ganz komische Situationen, wurde mir viel von Teilnehmenden berichtet, die dann da in irgendwelche Diskussionen reingegangen sind, wo ich dann immer gesagt habe, ja, gut, was bringt dir das an der Stelle? Und ist es nützlich? Also glaubst du jetzt, du veränderst da auch was? Also egal in welche Richtung oder welcher Meinung man da war, finde ich, hat in solchen Gesprächen, bei einem Gesprächseinstieg nichts verloren. Weil wird es dann sehr schnell emotional, es wird sehr hitzig. Und für was bin ich denn da? Also der Kunde hat ja auch nicht bei www.rentafriend.de gebucht, weil er einen neuen Freund oder eine neue Freundin sucht, sondern es geht hier um eine Dienstleistung, es geht um ein Produkt. Und das würde ich schon im Mittelpunkt stellen. Natürlich ist es hilfreich, wenn man sich sympathisch ist. Und gleichzeitig mag ich auch mal eine Warnung aussprechen, weil wir reden jetzt gerade darüber, was passiert denn, wenn was passiert, was nicht so günstig ist. Gucken wir uns doch mal an, was passiert denn, wenn der Smalltalk total super gut läuft und läuft und läuft und läuft. Dann gibt es ja immer so diese komische Stelle, wenn man dann merkt, okay, ich habe einen Folgetermin, ich müsste mal aufs Thema kommen. Und dann machen ja Verkäufer manchmal so lustige Sachen. Ich muss hier nur aufpassen. Das letzte Mal, als ich das vorgemacht habe, da ist meine Kamera ausgegangen. Ja, die hauen dann so auf den Tisch, so nach dem Motto, so, legen wir los. Oder noch schlimmer, sie klatschen in die Hände und sagen, so, Ernest, und dann fangen wir mal an. Und reiben sich dann so in den Händen. So. Das ist dann ganz schön cringe. Das wirkt dann auch sehr, sehr komisch, wenn du das machst. Und der Kunde denkt sich, okay. Und aus dem Grund gäbe es ja eine Option, Smalltalk einfach mal wegzulassen am Anfang vom Gespräch.
Jetzt höre ich schon die Frage von den Zuhörern und Zuhörern. Wenn ich jetzt Smalltalk mal wirklich weglasse zum Gespräch,
ja,
was mache ich denn dann? Also was ist denn ein guter Gesprächseinstieg dann?
Was anderes.
Okay.
Also ich würde es wie Sokrates halten. Der hat mal gesagt, beginne ein Gespräch mit Gemeinsamkeiten. Mhm. Was wir jetzt im Verkauf viel draus machen, ist so gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen und so weiter. Ich möchte es gerne erweitern, diese Perspektive, um unbestreitbare Wirklichkeiten, also eine Wirklichkeit, die wir gemeinsam teilen. Also ich steige gerne ein, so nach dem Motto, ja, Herr Nestel, wir hatten ja letzte Woche den Termin vereinbart, am Telefon sagten Sie mir bereits, und dann wiederhole ich Dinge aus so meiner Kundenqualifikation. Sie hatten mir bereits gesagt, Ihr Vertriebsteam umfasst so und so viele Leute, Sie haben gerade eine große Herausforderung, Ihre Preiserhöhung durchzudrücken, außerdem werden Ihnen Termine spontan abgesagt. Jetzt weiß ich ja nicht, seit unserem Telefonat von vor 2 Wochen oder von vor einer Woche, ist Ihnen noch irgendwas in den Sinn gekommen, was wir heute auch noch besprechen sollten. Und jetzt habe ich dir quasi gezeigt, hey, ich bin vorbereitet, ich erinnere mich an das Telefonat und jetzt kommt der traurige Part, das beeindruckt Kunden manchmal. Weil viele Leute ja total unvorbereitet in solche Termine reingehen. Und das meine ich mit gemeinsamen Wirklichkeiten. Das wird dann manchmal so als Ja-Straße vermittelt, so nach dem Motto, ja, wenn der Kunde ein paar Mal Ja sagt am Anfang, dann kauft er nachher. Dann denke ich mir immer, eieiei, in welcher Welt? Ja, natürlich, man sagt manchmal Ja, sokratische Ja-Straße. Was damit gemeint ist, ist mit Gemeinsamkeiten, das reicht, wenn der Kunde, die Kundin hier Ja denkt und merkt, du bist vorbereitet. Darum geht's. Nicht, dass er ganz oft Ja sagt, dass er nachher kauft. Ich weiß auch nicht, warum das immer noch so vermittelt wird. Das halte ich für ziemlichen Unfug. Sondern es geht einfach darum, auch zu schauen, haben wir beide den gleichen Stand? Weil manchmal ist es ja so, der Termin wird von jemand anders vereinbart. Du übernimmst den Termin und ich kläre am Anfang immer gerne ab, was sind die Vorkenntnisse? Sind die richtig, die Annahmen, die wir hier haben? Und auch teilweise, wie viel Zeit? Wir haben ja heute für eine Dreiviertelstunde den Termin vereinbart. Und dann jemand sagt, oh, da muss ich Ihnen sagen, ich habe nur eine halbe Stunde. Das wäre wichtig für meinen Gesprächsaufbau.
Ja.
Also solche Themen, dafür machen wir ja, da haben wir in der Folge über die Terminierung, diese Qualifizierungsfragen gemacht, die wir hier aufgreifen und einfach da reinnehmen. Das ist einfach für einen Follow-up, auch wenn der länger her ist, erstmal wieder sich auf gleichen Stand bringen. Ich finde, diese Technik hat ganz, ganz viel, was da dafür spricht. Und es baut natürlich Vertrauen auf, weil die Leute merken, du bist gut vorbereitet, es geht um mich. Super.
Also vielen Dank schon mal, da war wieder einiges drin. Also es geht ja erstmal darum, Sympathie und dann vor allem Vertrauen aufzubauen. Das beginnt auch wieder mit einer Haltung, mit einer echten Neugier an dem Gegenüber, mhm, und sich dann auch darauf einzustellen, dass man eben nicht sagt, ich mache jetzt mit jedem Smalltalk, um irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden, weil Smalltalk kann eben auch so sein, dass der Kunde das gar nicht mag und dann wäre ich nicht mehr sympathisch über einen Smalltalk oder es wird dann einfach viel zu lange und ich habe gar keine Zeit mehr über das eigentliche Produkt, die Dienstleistung zu sprechen. Also und da hast du eine schöne Alternative hier aufgezeigt, mit Gemeinsamkeiten, also unbestreitbaren Wirklichkeiten einzusteigen. Und ganz einfach können wir es uns machen, wenn wir die Informationen aus den Qualifizierungsfragen da nochmal mit reinpacken.
Ja, also vielleicht noch ein Hinweis, weil manche sagen ja, woran merke ich denn, ob jemand Bock auf Smalltalk hat oder nicht? Mhm. Es gibt Leute, die haben da ein total gutes Gespür für und für manche, die müssen es eher ein bisschen methodischer angehen. Ich sag's mal so. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, da steht ein Hundekörbchen. Ja, ist ja bei mir im Hintergrund, wenn ich so ein bisschen zur Seite sehe, sieht man ja auch, na, da ist ein großer Hundekorb. Wenn du dir das jetzt hier auf YouTube anschaust, dann sieht man das. Und wenn dann jemand sagt, ah Mensch, Sie haben auch einen Hund, und dann sagt einmal jemand nur, ja. Und dann so, was ist denn für einer? Und dann wieder so einsilbige Antworten. Das ist oftmals ein Hinweis darauf, der hat jetzt nicht so richtig Bock darauf zu sprechen oder auch Zeitdruck. Das muss noch nicht mal unsympathisch gemeint sein. Es gibt ja Leute, die sind so durchgetaktet, die haben nicht viel Zeit für rechts und links. Und da vielleicht so ein Tipp. Ich merke, manche Leute sind halt sehr, sehr, sehr ergebnisorientiert. Und da hat sich's für mich bewährt, Smalltalk mal in die Mitte einzubauen. Wenn so am Anfang derjenige merkt, oh gut, der ist gut vorbereitet, der hat richtig was auf dem Kasten. Dann kommt manchmal so, ach, ich sehe gerade, Sie haben da auch ein Hundekörbchen. Und dann fängt der Kunde plötzlich an. Oder am Ende vom Gespräch. Ich finde, am Ende vom Gespräch Smalltalk hat sich auch bewährt, weil manchmal gibt es so eine unschöne Situation. Ja, das Gespräch zieht sich so durch, ist alles sehr sympathisch. Der Kunde schließt ab und dann gibt es so die Verkäufer, die klappen dann alles zusammen und tipp, weg. Wo du dann denkst, okay, krass. Ja. Ja, ward nie mehr gesehen und gehört. Hm. Und da hat sich manchmal, wenn du mit dem Gespräch zu Ende bist, dann kann man sagen, sieh, ich gucke schon die ganze Zeit auf das Bild da an der Wand, darf ich Ihnen dazu eine Frage stellen? Und dann machst du Smalltalk am Ende. Und ein Vorteil, weil meine persönliche Erfahrung ist, mir gelingt Smalltalk recht gut, was dazu führte, dass meine Gespräche teilweise sehr, sehr lang wurden. Und wenn du so das Gefühl hast, dein Gegenüber hat dich fast so adoptiert, du sollst dann noch zum Essen bleiben und was weiß ich, du kommst ja gar nicht mehr weg. Und dann willst du ja auch nicht unhöflich sein. Und wenn du Smalltalk am Ende machst, dann kannst du auch einfach mal auf die Uhr gucken und sagen, sie wird wahnsinnig gerne noch mit Ihnen ein bisschen plaudern. Sagen Sie mal, ich muss jetzt noch da und da hinfahren. Wie lange bin ich denn da unterwegs? Und dann sagt er, da brauchen Sie ungefähr eine halbe Stunde um die Uhrzeit. Dann sage ich, Sie, damit ich da pünktlich bin, dann muss ich jetzt wirklich los. Lassen Sie uns das gerne ein anderes Mal fortsetzen. Dann habe ich auch eine Möglichkeit, relativ leicht da rauszukommen, auch ohne, dass es gehetzt und sehr unsympathisch und unhöflich wirkt. Und darum, warum denn immer klassisch? Ich finde es sowieso immer so dieses Dogmatische. Es muss immer so sein im Verkaufsgespräch. Es muss immer so sein. Das ist ja auch, wenn du mit einem guten Freund sprichst oder mit deiner Frau sprichst, ja, da läuft ja ein Gespräch auch nicht nach einem Schema ab. Sondern man sagt ja immer so schön, go with the flow. Also man geht dahin, wo es gerade nötig ist. Und dann ist es halt mal so. Und dann gibt es ja auch Gespräche. Wir haben ja auch Kunden, mit denen wir eine jahrelange gute Beziehung haben, wo schon Freundschaften entstanden sind. Und die fangen so an, hey, lass uns heute ganz fokussiert, wir haben nur eine Viertelstunde, da durchziehen. Und dann zieht man eben durch und dann lässt man es halt mal weg. Also darum finde ich dieses Dogmatische, es muss immer so sein, schwierig. Was ich viel cooler finde, ist, ein breites Set an Werkzeugen zu haben, die man dann bedienen kann, wenn sie ihm nötig sind. So funktioniert eben Kommunikation. Diese Schema-F-Nummer funktioniert halt nicht so gut. Natürlich ist es gut, einen Leitfaden zu haben und sich dann mal wegzubewegen, um sich auch wieder hinzubewegen. Nur um sich wegzubewegen und wieder hinzubewegen, brauchst du halt Handlungsflexibilität. Und das ist eben beim Gesprächseinstieg auch so. Da kann ja auch mal was schief gehen. Das haben wir beide schon erlebt. Du gehst in ein Gespräch rein und da haut einer gleich raus. Sie, eigentlich habe ich ja kein Interesse dran. Oder, wissen Sie was, ich sage Ihnen gleich, eins, ich gucke heute nur, kaufen werde ich nichts.
Und da sind wir jetzt ja beim spannenden Thema. Das sind ja die Kontaktsignale. In der Fachsprache, ja, wenn ein Kunde direkt zu Beginn einen Widerstand bringt. Was hast du denn da für Tipps, Tarek, wenn das jetzt passieren sollte, wie wir das Gespräch hier wieder in eine gute Bahn lenken können?
Erstens mal würde ich empfehlen, kein Drama. Mhm. Weil wenn ich in den Termin reinkomme und jemand sagt mir, Sie, ich kaufe heute nichts. Das ist so ein Klassiker. Ich schaue heute nur, ich kaufe heute nichts. Also erstens mal, der Termin findet ja gerade statt. Der wurde nicht abgesagt. B, jemand, der das sagt, da habe ich immer den Eindruck, das ist möglicherweise jemand, der schon ganz oft irgendwie was einfach so gekauft hat und der schützt sich jetzt einfach nur selber, indem er das mal raushaut. Der setzt sich so auf seine Hände und sagt, ich unterschreibe heute nichts. Und meine Erfahrung ist, wenn du jetzt natürlich anfängst zu diskutieren, jetzt warten Sie mal ab oder schauen wir mal, dann fühlt sich ja das Gegenüber nicht wirklich gewertschätzt oder ernst genommen und wird noch wachsamer sein. Und meine Erfahrung ist da, wenn ich das ähnlich wie beim Umgang mit Widerstand erstmal annehme und sage, hey, danke, Herr Nessel, dass Sie das gleich so offen sagen. Das heißt, Sie sind jemand, der schaut sich das erstmal gerade bei so einem Thema genau an und entscheidet erst dann, wenn es für ihn sinnig und stimmig anfühlt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und dann wirst du sagen, ja, genau, ist ja jetzt nichts gegen Sie, ich gucke es mir an. Irgendwie sowas. Und dann mache ich meistens weiter mit so einer Anreizfrage. Die klingt dann so, Herr Nessel, was halten Sie davon, wenn wir unser Gespräch genau dafür nutzen, alle Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen so eine Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten, in der Sie sich dann entscheiden, wenn es sich für Sie sinnig und stimmig anfühlt. Wollen wir so vorgehen?
Das klingt gut, ja.
Ja, und dann geht ja auch deine Deckung ein bisschen runter, dann bist du viel offener. Weil was bringt mir ein Gespräch mit dem Gegenüber, in dem ich erstmal herausfinden will, passt meine Lösung zu dem oder nicht? Wenn du die ganze Zeit wachsam bist und bei jeder Frage vermutest, es ist irgendein verkaufspsychologischer Trick, wie ich dich in die Richtung pushen möchte, das ist eine ganz, ganz üble Gesprächsatmosphäre. Und darum geht es ja im Verkaufen, den anderen sehen, den anderen wahrnehmen, auch die Befürchtungen mal wahrnehmen, die jemand äußert. Ja, manche sagen, ja, ich habe gehört, dass sie nicht eine gute Dienstleistung bringen. Und dann gibt es ja so Leute, die sagen, von wem haben sie das gehört? Dann wird er gleich so in die Ecke gedrängt und so, oh. Ja, vielleicht hat er es ja gar nicht gehört, sondern es ist einfach nur eine Befürchtung. Und dann sagen, ah, okay, und das verunsichert sie. Erstmal darauf eingehen, also mal mehr verstehen. Ich glaube, das führt uns eher zum Ziel als dieses, er hat das gesagt. Ja, der redet Quatsch oder. Weil dann sind wir ja wieder in dem Bereich Diskussion und eben nicht da, wo wir wirklich hinwollen. Ist es so das, was du meintest mit Kontaktsignale, Gesprächseinstieg?
Ja, super. Also, weil ich glaube, jeder Verkäufer und jede Verkäuferin kennt es. Das ist ja nicht jetzt, dass das jeder Kunde macht, sondern es sind meistens so Ausnahmen, dass der immer mal wieder ein Kunde sagt, direkt zu Beginn, ja, ich unterschreibe heute nichts oder ja, was machen Sie da eigentlich oder ich habe da eigentlich gar nicht so viel Zeit für oder. Und dass wir dann da schaffen, weil das ist ja genau diese Phase mit dem Sympathie und Vertrauen, das Gespräch wieder gut weiterzubringen und diese Haltung wieder offen, neugierig verstehen zu wollen, diese Annahme und dann eine Anreizfrage zu stellen, um den Kunden da einzugehen, finde ich eine tolle Idee und Lösung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, und ich meine, es ist doch auch irgendwo verständlich, wenn du mal schaust, was da draußen im Markt so passiert. Ja. Da ist ja manchmal verständlich, dass die Leute ein bisschen skeptisch sind. Das ist ja wie, wenn du eine Firma anrufst und denen Verkaufstrainings, Verbrauchsmaterial, irgendwelche andere Beratungsdienstleistungen verkaufen magst, dass die sagen, hey, ich habe schon einen Berater oder ich habe da schon einen Lieferanten. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass jemand mit niemandem zusammenarbeitet, gar nichts macht in dem Bereich, der da professionell unterwegs ist und darauf wartet, irgendwann mal gerettet zu werden. Und genauso haben Leute halt auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und sagen vielleicht, ich unterschreibe heute nichts, ich bin da skeptisch. Und es dann zu adressieren und auch mal wirklich anzusprechen. Sieh, ich merke so, ich habe so das Gefühl, sie sind da sehr ablehnend. Woher kommt's? Oder auch mal fragen, liegt's an mir? Habe ich was getan? Bin ich ihnen zu nahe getreten? Einfach mal diese Frage stellen. Weil es bringt ja nichts, das die ganze Zeit zu fühlen oder irgendwie zu merken, es gibt da einen Widerstand und den nicht anzusprechen. Ja, wenn ich immer was in der Mimik zum Beispiel wahrnehme. Ja, dann mal zu fragen. Ja, na, sie haben eine Frage oder ich habe so das Gefühl, sie sind hier noch nicht ganz bei mir. Wie ist denn das? Ja, nee. Dann sagen, gibt es was anderes? Also auch mal dran zu bleiben und auch mal bewusst sich das Nein zu holen oder den Widerstand, um dann weiterarbeiten zu können. Das ist gerade am Anfang von einem Gespräch ganz wichtig, weil wenn da die Atmosphäre schon krampfig ist, also ist ja immer die Frage, welche Emotion möchte ich erzielen? Was würdest du denn sagen bei so einem Gesprächseinstieg? Welche Emotion möchte ich denn da haben?
Eine positive. Also der Kunde sollte sich ja wohlfühlen und es sollte langsam Vertrauen entstehen.
Ja, also wohlfühlen als Emotion. Welche Emotion würdest du sagen?
Freude ist vielleicht schon zu viel, nur so in diese Richtung, vielleicht eine mildere Form von einem guten Gefühl haben.
So freudiges Interesse?
Genau.
Ich persönlich wäre sogar mit Skepsis einverstanden.
Okay.
Ja, weil wenn ich das wahrnehme, dass jemand ein bisschen skeptisch ist, ein bisschen kritisch, ja, vielleicht so ein bisschen besorgt ist, wird das wieder so ein komisches Gespräch? Ja, ist ja so. Ich weiß noch, als wir nach einer Werbeagentur gesucht haben für unser Performance-Marketing, da hat mir die Sarah, ne, die Referentin der Geschäftsleitung, ja so gespiegelt, boah, Tarek, da warst du schon sehr, sehr skeptisch. Mhm. Weil ich natürlich auch, wir hatten relativ viele Gespräche, was wir da alles erlebt haben, allein darüber können wir mal einen eigenen Podcast machen. Und ja, gebe ich zu, war vielleicht auch nicht ganz fair. Und es ist auch mal gut, so auf dem Stuhl des Kunden da wieder zu sitzen. Ja, wie gehst du, mit welcher Haltung, mit welcher Emotion gehst du da so rein? Das Gegenüber ist ganz gut damit umgegangen, mit meiner Skepsis, hat es auch klar adressiert. Und dann konnte ich mich eben auch öffnen und sagen, ja, wirklich, ist es nicht persönlich gemeint, wir haben halt schon das und das und das erlebt und es nervt mich kolossal. Was macht ihr da anders? Und dann konnten wir es auch direkt besprechen. Ich glaube, da müssten wir uns, das ist so unser Erwartungsmanagement, ne? Also so Gesprächseinstieg und dann die Erwartung haben, dass da alle total freudig sind und richtig Bock drauf haben, führt halt eher auch zu einer Enttäuschung, glaube ich. Einfach zu sagen, okay, auch Skepsis ist willkommen.
Ja, und vor allem mit dem Hintergrund, den du jetzt gerade nochmal erläutert hast, dass es gut sein kann, wenn der Kunde Skepsis hat und dann eben adäquat darauf zu reagieren, damit der Kunde sich auch entspannen kann, um dann im folgenden Gespräch auch gut die Dinge zu prüfen zu können, was kann für diesen Kunden eine spannende Lösung sein.
Ja, da empfehle ich immer übrigens folgendes Vorgehen. Wenn du das wahrnimmst, dann sprich das doch an und sag, ja, ich habe so das Gefühl, dass die so ein bisschen kritisch gegenüber dieser Lösung oder diesen Ideen sind.
Ja.
Oder Skepsis gegenüber dieses Gesprächs haben. Mhm. Oder kritisch drauf gucken. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, ich muss ja genau wissen. Dann sage ich, dann lade ich die Leute auch dazu ein. Dann sage ich, was halten Sie davon, wenn wir so machen? Immer wenn Sie einen kritischen Gedanken haben, äußern Sie ihn einfach frei von der Leber weg. Mhm. Wir sprechen drüber. Weil am Ende von dem Gespräch sollen Sie ein gutes Gefühl dafür haben, wie gehe ich mit Ihren Fragen, wie gehe ich mit Ihrer Skepsis um und werden die gut beantwortet? Also welches Gefühl löst sich das bei Ihnen aus? Können wir so vorgehen? Und ich merke dann meistens, dass diese Menschen gar nicht mehr so skeptisch sind, weil sie kriegen einen Raum dafür und darum geht es nicht. Wir haben ja immer mit Menschen zu tun. Und es wird ja einen Grund geben, der ist ja nicht einfach so aggro, weil da jemand vor ihm sitzt, der hat ja schließlich den Termin irgendwie vereinbart, sondern da gibt es ja eine Befürchtung. Hey, ich möchte mein Budget nicht für irgendeinen Schrott ausgeben, ich habe mir das Geld hart erarbeitet oder im Bereich Versicherung, es geht um meine Altersvorsorge, bin ich dann denn wirklich gut versorgt im Alter, geht es meiner Familie gut? Da gibt es ja ganz viele natürlich Erwartungen, aber auch Ängste. Und sobald es mal ausgesprochen ist, kann man damit arbeiten. Wenn da immer sowas im Raum schwebt, so eine komische Gesprächsatmosphäre, ja, dann wird das Gespräch auch nicht gut.
Also auch da nochmal eine Art Rahmen zu setzen, also den Kunden zu öffnen, um dann auch die Gesprächsatmosphäre in eine gute Richtung zu lenken.
Ja.
Also auch das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht reingesagt, die müssen jetzt sofort alle freudig sein, sondern eine Skepsis ist auch willkommen und sie dann auch klar zu adressieren, um das Gespräch dann einfach auch gut führen zu können, um die beste Lösung finden zu können. Jetzt abschließend, Tarik, jetzt haben wir ja viel auch über das Verbale gesprochen, was wir da alles tun können. Mhm. Du hast schon so ein Stück in Richtung Mimikresonanz, das hat ja dann mit dem Körpersprachlichen zu tun. Ja. Hast du so abschließend für diese Folge nochmal so ein, zwei Tipps, was kann ich auch körpersprachlich als Verkäufer oder Verkäuferin tun, um eben Vertrauen und Sympathie zu fördern?
Also Lächeln ist grundsätzlich manchmal eine gute Idee. Also natürlich, wir alle Menschen haben so einen Grundgesichtsausdruck, man nennt das ja so die Baseline.
Ja.
Und ich empfehle tatsächlich auch mal so in sich zu gehen, vielleicht mal die Augen zu schließen und einmal kurz vor dem Gespräch so diese positive Gesprächsatmosphäre durchzugehen. Mhm. Und dann die Leute auch mal anzulächeln, zu nicken, zu unterstützen, wenn sie sprechen. Eine offene Körperhaltung finde ich gut. Sich so vor den Kunden zu setzen, so mit verschränkten Armen, hochgezogenen Schultern, kritischer Blick, finde ich immer ein bisschen schwierig. Und auch so dieses, wie bin ich angezogen? Ich weiß, dass das Thema, und da wird es auch demnächst mal ein Interview geben, das Thema so Knigge, Kleidung, immer so heiß diskutiert ist, so Ausdruck der Persönlichkeit und. Und es gibt noch so einen weiteren Aspekt, was wird von Kundinnen und Kunden erwartet? Ich frage zum Beispiel ganz häufig, wie ist denn der Dresscode in der Firma? Weil was bringt es mir, wenn dann alle total locker und bequem da sitzen und ich komme im Anzug und Krawatte und schaffe durch meine Kleidung eine Distanz?
Ja,
jetzt weiß man zum Beispiel, dass Leute viel von Versicherungsvertretern natürlich ein sehr ordentliches, weil es geht um Geld, es geht um viel Geld teilweise. Die mögen dann eher so ein eher professionelles Auftreten. Ich weiß, so im One-to-One-Coaching manchmal ein lockeres Outfit. Manchmal gibt es auch Dresscode des Unternehmens. Ich würde immer einfach eine Sache, saubere Kleidung, nicht zu freizeitmäßig.
Mhm.
Also sauber sollte es sein und ein gepflegtes Äußeres. Und auch so Sachen vermeiden wie, wenn du jetzt zum Beispiel Raucher bist und dann noch einen Kaffee getrunken hast, so Rauch und Kaffee in Kombi, ein übler Geruch. Oder wenn deine Klamotten ganz arg nach Rauch stinken. Es gibt einfach Leute, die sind sensorisch wahnsinnig empfindlich. Gerade so riechen. Wenn dann jemand üblen Körpergeruch hat. Ich meine, ich sage das einfach dazu, weil gepflegtes Äußeres, ne, Körpergeruch, da würde ich eben darauf achten, dass ich mir damit nicht irgendwie so eine ungünstige Situation herstelle. Man denkt ja, man müsste nicht drüber sprechen, aber es gibt halt leider so Dinge, wo ich dann auch sage, ja, weiße Sneaker sind plötzlich ja super, super in gewesen irgendwann mal.
Mhm.
Und ja, ich habe auch weiße Sneaker. Ich achte halt auf eine Sache, dass die halt wirklich weiß sind. Weil manche weißen Sneaker, die sehen so aus, als ob ich ein Tough Mudder damit gerannt bin. Mit denen kann ich halt nicht zum Kunden gehen. Also auch so Höflichkeit, solche Schuhe ausziehen. Das sind so Kleinigkeiten, die für mich in meinem Gesprächseinstieg eben auch eine Rolle spielen. Dann gibt es ja manche, die sagen, auch ein fester Händedruck. Das heißt aber nicht, dass du die Hand deines Gegenübers fast brechen sollst. Da gibt es ja welche, die sind wie die Axt im Walde. Das sind so Kleinigkeiten. Ne? Das hörst du das vielleicht und denkst dir, wow, das sind ja voll die Selbstverständlichkeiten. Wir würden hier nicht drüber reden, wenn wir es nicht oft erleben, dass da halt auch Dinge schieflaufen. Ja? Sonst machst du halt mal eine Farb- und Stilberatung, was dich kleidet, was dich nicht kleidet. Also das, wir sehen ja in Seminaren, das brauche ich dir nicht sagen, Kim, wir sehen ja manchmal lustige Sachen. Also dann Leute, die ein Hemd anhaben, sagen wir, ja, ich trage was mit Kragen, das ist immer professionell, ist was dran. Gleichzeitig sollte man, wenn ich halt eher so sehr schlank bin von der Statur und da habe ich so ein Hemd, wo ich total verloren drin aussehe, ist auch nicht cool. Genauso umgekehrt, wenn ich halt eher nicht so der Slimfit-Typ bin und ein Slimfit-Hemd anhab, mein Gegenüber die ganze Zeit Angst hat, dass so ein Knopf mir gleich ins Auge schießt, auch nicht gut. Also ich würde tatsächlich, weil die Leute sagen, ja, aber das sind doch nur Äußerlichkeiten. Naja, das ist der erste Eindruck. Und warum es sich schwer machen mit dem ersten Eindruck? Ja, meine persönliche Geschichte dazu ist, ich hatte ja früher so einen riesen Lockenkopf. Ja, also wirklich lang. Also meine, die längste Locke, die hing so bis an die Nase oder bis an den Mund runter vorne. Ich glaube, ist jetzt auch wieder in. Und da hatte ich noch an jedem Finger einen Ring. Und natürlich habe ich mir das mit diesem Look and Feel, da war ich auch sehr jung, habe ich es mir natürlich ein bisschen schwerer gemacht. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, irgendwas muss ich jetzt ein bisschen reduzieren. Also habe ich die Haare ein bisschen kürzer gemacht und habe mal mich bei den Ringen so beschränkt auf einen, um es mir nicht zu schwer zu machen. Weil ja, so Besonderheiten musst du dir schon auch leisten können. Klar, ist Ausdruck der Persönlichkeit. Wenn es natürlich dir im Weg steht, dann darfst du das mal prüfen, ob du dir das antun möchtest. Ja, weil wenn alle in der Branche immer zumindest mal einen Sakko anhaben oder eine Kombination und du kommst so im krassen Freizeitlook, dann machst du dir damit vielleicht das Leben schwer. Auch wenn du sagst, aber ich liebe diese Klamotten, muss ich mal überlegen, okay, du möchtest gerne Erfolg haben, gleichzeitig gibt es ein paar Spielregeln. Ist wie wenn du auf den Tennisplatz gehst und mit dem Tischtennisschläger da stehst. Ja, oder mit den falschen Schuhen. Ne? Man zieht halt da Tennisschuhe an. Oder du hast, wenn du in einem Golfverein bist, da gibt es ja auch so eine Etikette. Und wenn du nicht immer ermahnt werden möchtest, dann ist halt so. Da musst du ja nicht in so einen Club eintreten, wenn dir das nicht gefällt. Und ich meine, da sind wir ja mittlerweile sehr, sehr, es ist ja alles mittlerweile sehr offen, sehr frei. Also es gibt ja nicht mehr so viele Spielregeln. So ein paar würde ich da noch beachten.
Und die Hauptbotschaft, wie du es gerade machst, dir selber auch einfacher. Warum dann schwieriger anfangen, nur weil ein paar kleine Etiketten oder so nicht eingehalten sind?
Ja, oder weil ich es so fühle. Das ist ja so immer so, ja, aber für mich ist es wichtig und ich möchte und ich. Und dann höre ich ganz, ganz viel ich. Und im Verkaufen geht es halt nicht um ich, sondern um dich, also dich als Kunde. Es geht um mein Gegenüber. Und dem Kunden ist ja erstmal egal, was jetzt für dich wichtig ist, sondern der kauft ja, weil es für ihn wichtig ist. Und wenn du zu egozentriert unterwegs bist, dann wird das halt nichts. Also auch mal sein eigenes Ego zur Seite zu stellen und einem Kunden oder einer Kundin wirklich zu dienen. Darum geht es ja im Verkaufen. Das vergessen ganz viele. Viele denken ja, Verkäufer, na, da geht es dann noch Hochdruck machen, krass Provisionen verdienen und. Ja, das ist vielleicht das Ergebnis, dass du gut verdienst. Wenn du eine gute Dienstleistung bringst und es schaffst, deine Kundin, deinen Kunden im Mittelpunkt zu stellen und für die bestmögliche Lösung herausarbeitest. Darum geht es ja. Und darum geht es um mein Gegenüber und nicht um das, was ich will.
Und damit sind wir auch wieder am Anfang der Folge. Mit der Haltung haben wir begonnen, mit der Haltung, wie gehen wir überhaupt in so ein Gespräch rein? Und damit beginnt natürlich alles. Es gibt ganz viele Feinheiten, Kleinigkeiten. Wir haben viele Dinge in der Folge uns angeschaut, angefangen von Smalltalk, wann und wie sinnvoll, was gibt's für Alternativen zum Smalltalk. Wir haben uns gerade noch ganz viel mit dem Thema Dresscode beschäftigt, was ich da für einen Einfluss habe. Und auch das Thema Umgang mit sogenannten Kontaktsignalen. Also wenn der Kunde dann mal erstmal ja, so einen kleinen Widerstand bringt zu Beginn eines Verkaufsgesprächs. Ja, auch wie gehen wir damit um? Und das Thema Körpersprache, wie wir das mit nutzen können, um auch eine gute Atmosphäre hier herzustellen.
Da vielleicht noch Hinweis, Kim.
Ja.
Thema Körpersprache. Weil du sagst, du bringst mich gerade auf eine Idee.
Ja.
Weil wir haben ja auch viele Remote-Verkaufsgespräche.
Mhm.
Und ich finde es immer ganz nett, wenn dann Leute einfach nur so ein Talking-Head sind in einem Online-Gespräch. Das wäre ja wie, da mache ich ganz gerne so ein Experiment in so Live-Sessions. Dann sage ich, mach mal die Augen zu. Und dann stellst du dich ganz nah vor jemand. So wie das dann auch wäre, dass man nur deinen Kopf sieht und dann Augen auf. Da zucken ja die meisten Leute zurück, weil das viel zu nah ist. Und darum sage ich, die ideale Distanz, auch in einem Remote-Call ist, dass man was vom Oberkörper sieht und dass man die Hände sieht. Und zum Beispiel in Remote-Gesprächen habe ich meine Hände teilweise höher, als ich sie nehmen würde. Das siehst du jetzt, wenn du auf YouTube guckst, auch. Ich habe meine Hände über Schulterhöhe teilweise. Das würde ich in einem normalen Gespräch, habe ich immer so dieses Dreieck am Brustkorb bis so zum Bauch. Da sind meine Hände meistens und ich nehme sie selten so über Schulterhöhe, weil das so leicht panisch wirkt. In einem Remote-Gespräch kann es durchaus Sinn ergeben, dass die Leute auch deine Gestik verfolgen können. Das nehmen die sehr mit, weil du vorher noch zur Körpersprache gefragt hattest. Und ich habe mir jetzt gerade so gedacht, hey, wir haben heutzutage so viele Gespräche, die remote stattfinden. Da gibt es ja total viel Sinn, auch darüber zu sprechen, wie schaffe ich das und wie bin ich nicht nur so ein Talking Head. Weil das wäre ja wirklich komisch. Stell dir so ein Gespräch vor, dass jemand so nah an dir dran ist, dass du nur das Gesicht siehst. Da musst du dich schon sehr mögen, dass du das aushältst.
Ja, und ich erinnere mich noch, also gerade Remote Sales ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Da haben wir auch schon für Kunden eigene Kurse entwickelt, um genau darauf einzugehen, wie es auch da gelingt. Also du merkst jetzt, es gibt hier in diesem Bereich, und wir sind ja immer noch ganz am Anfang vom Verkaufsgespräch, ganz, ganz viele Dinge. Es gibt ja noch ein ganz spannendes Thema, nämlich die 4D-Methode. Und wenn du jetzt sagst, ja, wie kann ich da noch tiefer eintauchen? Was ist denn vielleicht auch die 4D-Methode? Was gibt's da noch für Möglichkeiten in dieser Phase? Dann freuen wir uns, wenn du dich bei uns meldest, wir uns gerne auch zu so einem Remote-Gespräch mal gemeinsam austauschen, treffen, um auch rauszufinden, wo stehst du, was sind so deine Themen, und dann mal schauen, was kann eine sinnvolle Synergie in der Zusammenarbeit sein. Und da freuen wir uns drauf. Und in guter Manier, Tarek, hast du das letzte Wort in dieser Podcast-Folge.
Ach, weißt du, Kim, ich sag einfach danke. Es hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir da durchzugehen in das Thema. Ich weiß, ich bin manchmal fast nicht zu bremsen. Und ich glaube, da merkt man auch, wie leidenschaftlich wir beide in dem Thema Verkaufen sind. Weil ich finde, Verkaufen hat leider oft ein sehr, sehr schlechtes Image. Teilweise zu Recht, wie es manchmal gelebt wird. Und gleichzeitig total schade, weil ich glaube, Verkaufen ist die Fähigkeit, die es möglich macht, dass gute Ideen, qualitativ gute Angebote auch wirklich gekauft werden. Und jeder, der überzeugt ist von seiner Dienstleistung, hat aus meiner Sicht auch die Pflicht, besser verkaufen zu lernen. Und in dem Sinne schließen wir damit, bevor wir ins nächste Thema reinspringen, und wünschen dir noch einen umsatzstarken Tag und freuen uns aufs nächste Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast, und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniere diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring, und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.